Und ich freue mich vor allem, dass ich heute über den Bereich neue Medien sprechen kann. Ein Thema, das zu bewerben mir in den letzten Jahren ein Anliegen geworden ist. Und ich habe die Zeit gestern noch genutzt, einige Referenzen zu meinen Vorrednern einzufügen, um die wichtigen Aspekte ganz besonders hervorzuheben. Ich möchte die Grundsatzdiskussion aufnehmen, zu der sich mein Vortrag entwickelt hat. Zuvor will ich aber die Idee medievistisches Textportal aus meiner Sicht definieren. Ich verstehe darunter eine online frei zugängliche Sammlung von editionstheoretischen Texten sowie elektronische Versionen von Editionen und selbstverständlich qualitativ hochwertige Handschriftenabbildungen und zu guter Letzt die dazugehörigen Bibliografien. Die Zielgruppe der Plattform reicht von den Studierenden bis hin zu aktiven Editorinnen und es ist daher notwendig, dass die Inhalte einführende Informationen bieten, aber auch zur Lösung spezieller Fragen beitragen können oder einfach über die Verfügbarkeit der verschiedensten Materialien Auskunft geben. Wünschenswert wäre es aber auch, wenn die Plattform auch dem interessierten Laien einen Zugang zum Thema ermöglicht, denn der Bildungsauftrag sollte nicht an der Hörsaaltür enden. Wenn Sie jetzt denken, dass diese Informationen ja schon zur Genüge im Netz vorhanden sind, kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich muss aber darauf hinweisen, dass diese Informationen weit verstreut sind. Weder die elaboriertesten Suchbegriffe noch der intelligenteste Algorithmus der Suchmaschinen kann alle relevanten Daten auf einen Blick zur Verfügung stellen. Das kann allein schon daran scheitern, dass die Daten nicht entsprechend beschlagwortet sind und so auch nicht den Weg in die Datenbank der Suchmaschine finden. Ein Beispiel dafür ist, dass die Website des Digital Middle High German Text Archive, dessen Inhalte laut Sonja Klauch einen Teil des sogenannten Deep Web darstellen und somit über Suchmaschinen nicht gefunden werden können. Sollte diese Vorgangsweise beabsichtigt sein, stellt sich mir als aktiven Gestalter und Benutzer des Internets die Frage der Sinnhaftigkeit dieser Vorgehensweise. Um nicht gefunden werden, wäre es wahrscheinlich einfacher, die Inhalte erst gar nicht zu veröffentlichen. Andere administrative Probleme dieser Seite habe ich ja gestern schon angesprochen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch in Anbetracht anderer geisteswissenschaftlicher Internetauftritte hinweisen, dass es durchaus lohnend sein kann, ein gewisses Etat für professionelle technische Betreuung und Realisierung zu reservieren. Für diesen Vortrag habe ich nach einprägsamen Schlagwörtern gesucht, die meine Anliegen in Ihren Köpfen verankern sollen. Neben Vernetzung, einem Begriff, der ohnehin die Funktionalität des Internets zusammenfasst, wären die neudeutschen Prägungen Information Pooling und Information Sharing meine erste Wahl. Dabei denke ich aber nicht an Linklisten im Stile der Erlanger Liste oder von medievum.de, die, so sehr man das Engagement der Betreiber hervorheben muss, für unsere Zwecke nicht mehr hergeben, als dass sie in einer Mußestunde zum thematischen Surfen einladen. Die angesprochene Vernetzung muss selbstverständlich zwischen online verfügbaren Ressourcen stattfinden, aber zusätzlich muss auch eine Brücke zum Offline-Material geschlagen werden. Das heißt, eine Auflistung verfügbarer Materialien in zum Beispiel Buchform oder auf Mikrofisch oder einfach nur als Privatkopie sollte verzeichnet sein. Anbindungen an Bibliothekskataloge, Buchhändler und Antiquariate müssen realisiert werden. Diese Informationen müssen im Sinne von Information Pooling zentral gesammelt werden und im Sinne von Information Sharing uneingeschränkt verfügbar sein. Betrachtet man das momentane Angebot, wäre schon der kleinste und einfachste Schritt in diese Richtung eine enorme Verbesserung. Bevor aber übereilte Lösungen akzeptiert werden, sollte man unbedingt alle Voraussetzungen prüfen, die eine effiziente Nutzung der aktuellen Technik für User und Publisher gewährleisten. Neben der Funktionalität sollte es oberste Priorität sein, eine für den Fachbereich richtungsweisende Plattform zu gründen. Mit einem derartigen Engagement hat man auch bedeutenden Einfluss auf die öffentliche Akzeptanz. Und die öffentliche Hand ist letztendlich der Geldgeber. Um meine Bedenken und in weiterer Folge meine Vorschläge näher ausführen zu können, möchte ich kurz zusammenfassen, wie sich mir die momentane Situation darstellt. 2003 fordert Kurt Gärtner die Schaffung digitaler Bibliotheken, also das systematische Digitalisieren von Bibliotheksbeständen und den dazugehörigen Materialien wie Katalogen und Registern. Diese Digitalisierung bedeutet für ihn die Bereitstellung eines frei verfügbaren, maschinenlesbaren Texts in bester Qualität. Für mich beinhaltet das zusätzlich die Wahrung des Originallayouts. Die aktuellen Volltextangebote von ALO, also Austrian Literature Online, Google Books oder Gallica, sind zwar Projekte, die in diese Richtung tendieren, aber jedes weist gravierende Mängel auf. Und alle haben das überdurchschnittlich hohe Alter der digitalisierten Texte gemeinsam. Ein schwerwiegendes Problem, auf das ich später noch einmal zu sprechen kommen werde. 2005 konstatiert Sonja Glauch in Bezug auf die Verwendung der neuen Medien in der Altgermanistik, und ich zitiere: Ein Dublettenarchiv ist sinnvoll nur an seinem instrumentellen Wert für die Wissenschaft zu messen, seiner Zugänglichkeit und Stabilität, seiner Zuverlässigkeit, seinem praktischen Nutzen. Ein eigener Erkenntniswert kommt ihm nicht zu, und insofern muss man der kritischen Reserve vieler Fachkollegen recht geben, die die Aufgabe der Altgermanistik nicht im Aufbau und der Unterhaltung eines solchen Sekundärarchivs sehen. Zitat Ende. Das ist ein Gedanke, der bei der Planung eines medievistischen Textportals einen zentralen Stellenwert haben muss. Es geht nicht darum, das Internet als Erweiterung der lokalen Festplatte zu verwenden, sondern es muss als eigener Arbeitsplatz definiert werden. Einige Projekte wie die mittelhochdeutschen Wörterbücher online, Titus, die mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank oder auch das deutsche Rechtswörterbuch zeigen, dass man auch andere zukunftsweisende Wege beschreiten kann, wobei aber jedes dieser Projekte auf verschiedenen Ebenen verbessert werden könnte. Eine extreme, aber durchaus verständliche Position vertritt Klaus Graf, indem er Open Access für Kulturgut in Archiven, Bibliotheken und Museen fordert. Das ist eine Idee, die ich uneingeschränkt unterstütze. In konsequenter Weiterentwicklung dieses Gedankens fordert er auch die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Dass er mit dieser Ansicht nicht alleine steht, zeigt zum Beispiel die kürzlich aufgestellte Open Access Policy des FÖF, des österreichischen Forschungsfonds, welche die uneingeschränkt zugängliche Veröffentlichung von Projektergebnissen vorschreibt. Der Schutz des eigenen Gedankenguts und die damit einhergehenden Rechte und Einschränkungen bleiben natürlich auch bei dieser Art der Publikation bestehen. Daher regt Graf die Freigabe der wissenschaftlichen Publikationen auf Basis von Creative Commons Lizenzen an, die ausgehend vom automatisch geltenden Urheberrecht in verschiedenen Abstufungen den Benutzern immer mehr Rechte bis hin zur freien Verwendung der geistigen Inhalte gewähren. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass alle Probleme, die in der Literatur der letzten Jahre diskutiert wurde, nach wie vor bestehen. Eine adäquate Lösung ist meines Erachtens nicht in Sicht. Bevor also an der Konzeption eines medievistischen Textportals gearbeitet werden kann, muss zuerst Grundsatzarbeit geleistet werden. Zum einen Grundsatzarbeit in den Bereichen Copyright-Bestimmungen, dies umfasst die Themen bestehendes Copyright, Open Access, Creative Commons und Internetpublikation, und zum anderen Grundsatzarbeit in den Bereichen neue Medien, wo der Schritt vom Internet als statischer Datenspeicher hin zu Community-Bildung, Information Pooling und Information Sharing und weiter zu Web 2.0 gemacht werden muss. Es ist jedem von uns hinreichend bekannt, dass Wissenschaftlerinnen mit wissenschaftlichen Publikationen kein Geld verdienen. Es ist im Gegenteil sogar üblich, dass die Veröffentlichung derartiger Publikationen von den Wissenschaftlerinnen selbst finanziert werden müssen. Ich gehe davon aus, dass die von den Verlagen veranschlagten Kosten alle anfallenden Ausgaben abdecken und der Verlag jedes verkaufte Buch als Reingewinn bilanzieren kann. Als Gegenleistung erhält der Forscher die Möglichkeit, bei einem renommierten Verlag zu publizieren und so seine Publikationsliste auszubauen. Mit Vertragsunterschrift gibt er aber alle Nutzungsrechte an seiner Arbeit für die Gültigkeitsdauer des gesetzlichen Urheberrechtsschutzes ab. Es wird dem Forscher aber zumindest erlaubt, unter Angabe der Quelle aus seinem eigenen Werk zu zitieren. Je nach Verkauf des Buches ist die Publikation dann mehr oder weniger gut verfügbar, zumindest aber ist sie in manchen Bibliotheken als Pflichtexemplar vorhanden. Auf meine Anfrage an den Peter Lang Verlag, ob ich meinen Artikel aus einem aktuellen Tagungsband online auf meiner Homepage veröffentlichen dürfte, erhielt ich überraschend positive Auskunft. Ob aber diese positive Grundstimmung bleibt, wenn derartige Online-Publikation stärker betrieben wird, ist fraglich. Die Publikation von Aufsätzen in periodisch erscheinenden Zeitschriften ermöglicht es dem Forscher immerhin automatisch, seine Arbeit nach Ablauf einer Frist von einem Jahr auf andere Weise zugänglich zu machen. Das ist eine gängige Praxis und ein bewährtes System. Ich muss mir aber die Frage stellen, ob dieser Modus im Lichte der universitären Finanzprobleme und der Budgetknappheit der Bibliotheken noch zeitgemäß ist, ganz zu schweigen von der eingeschränkten Verbreitungsmöglichkeit unserer Forschungsergebnisse. Ich will hier daher weder die Gewinne der Verlage schmälern noch das gedruckte Wort verbannen. Aber da von den Verlagen keine innovativen Reaktionen kommen Und das überteuerte digitale Angebot von zum Beispiel ProQuest oder SpringerLink kann man hier getrost als irrelevant betrachten, da es nur eine konsequente Fortsetzung der bestehenden Zeitschriftenmisere ist, ist es wohl an der Zeit, selbst Zeichen zu setzen. Ein medievistisches Textportal bzw. ein jegliches Portal kann in dieser Beziehung Pionierarbeit leisten und als Basis für eine thematisch gebundene Online-Publikationsplattform dienen. Mit einem entsprechend renommierten Redaktionsteam kann die Qualität der Beiträge und die Wertschöpfung aus einer Publikation auf dieser Plattform ohne Zweifel gesichert werden. Dass die Idee Bestand hat, kann man an der medievistischen Online-Zeitschrift Perspicuitas erkennen, in der immerhin schon seit 1998 regelmäßig Aufsätze und Rezensionen veröffentlicht werden. Der Internetauftritt wird allerdings nur gefunden, wenn der Zeitschriftentitel als Suchbegriff verwendet wird. Das kann der Bekanntheit des Magazins sicher nicht zuträglich sein. Und hätte ich nicht in einem Artikel darüber gelesen, würde ich es auch nicht wissen, dass es diese Zeitschrift gibt. Aber es werden immerhin die einzelnen Artikel bei einer entsprechenden Wahl der Suchbegriffe als Treffer gelistet. Ein anderer Weg für diese Entwicklung könnte über die Bibliotheken führen und wie gestern vorgestellt wurde, wird bei der Bayerischen Staatsbibliothek ja schon an einer entsprechenden Umsetzungsmöglichkeit gearbeitet. Mit der Forcierung von Internetpublikationen kann wohl am besten der von allen Seiten diagnostizierten Überalterung der Informationen im Internet entgegengewirkt werden. Die Ursache dafür sind die bestehende Publikationspraxis und das momentan gültige Urheberrechtsgesetz. Eine entsprechend angepasste Open Access Policy und die Freigabe der Inhalte auf Basis von Creative Commons Lizenzen würde nicht nur eine Verjüngung der Informationen im Internet bewirken, sondern auch den wissenschaftlichen Diskurs anregen und könnte noch nebenbei die geschwächten Budgets der Universitäten und Bibliotheken entlasten. Mit einer entsprechenden Anbindung an Print-on-Demand-Anbieter würden auch die Liebhaber des gedruckten Wortes nicht zu kurz kommen. Die inhaltliche Bandbreite einer derartigen Publikationsplattform ist frei wählbar und könnte im Bereich der Editionswissenschaften neben den fachtheoretischen Aufsätzen natürlich auch zur Publikation neuer Editionen genutzt werden. Wobei das digitale Medium gerade in diesem Bereich noch unausgeschöpfte Möglichkeiten bietet. Diese Idee mag sich in Forscherkreisen vielleicht noch nicht durchgesetzt haben, ist aber ohne Zweifel die Zukunft des Faches. Herrn Melchers Vortrag von gestern hat deutlich gezeigt, dass wir als Wissenschaftlerinnen den rechtlichen Spitzfindigkeiten einfach ausgeliefert sind und ich denke, diese Situation ist wohl der beste Anstoß zur Selbsthilfe. Die Anforderungen, die eine derartige Plattform an das Medium Internet stellt, wird aus meiner Sicht am einfachsten mit dem Begriff Web 2.0 zusammengefasst. Dieser Terminus wurde 2005 von Tim O'Reilly in seinem richtungsweisenden Artikel What is Web 2.0 definiert und subsumiert seither die Entwicklungstendenzen im Bereich neuer Internetanwendungen. Zwei der Leitphrasen, die auch für ein medievistisches Textportal Grundsatzcharakter haben müssen, sind erstens The User Defines the Content und zweitens Harnessing Collective Intelligence. Recherchiert man Web 2.0 in der Suchmaschine Google, erhält man neben den diversen Lexikonartikeln auch einige Berichte des österreichischen Rundfunks, in dem teilweise kritisch, teilweise plakativ, aber durchaus zeitaktuell über die neuen Entwicklungen berichtet wird. Web 2.0 sei ein Hype. Eine Marketingstrategie, es würden nur leere Phrasen gedroschen und die Nutzung der auf dieser Idee basierenden Websites sei ohnehin zurückhaltend. Man darf sich Web 2.0 also nicht als das neue Internet oder gar als die neue Cash-Cow nach der Dotcom-Krise vorstellen. Das Konzept ist einfach eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Ansätze, die nach der Konsolidierung des Internets im täglichen Leben notwendig geworden ist. Das anschaulichste und bekannteste Beispiel für diese Entwicklung ist sicher das Online-Lexikon Wikipedia. Dass so etwas auch im universitären Bereich funktionieren kann, zeigen verschiedene Beispiele. So setzt zum Beispiel die Universität Innsbruck bei der Verwaltung, aber auch für die interne Kollaboration und bei der Präsentation nach außen auf ein elaboriertes Wiki-System. Die Germanistik der Universität Dortmund verwendet ein Wiki als Basis zur Informations- und Nachrichtenvermittlung gegenüber den Studierenden. Es freut mich ungemein, dass ich hier nach dem gestrigen Vortrag auch den Handschriftenzensus anführen kann, der mit der gezeigten User-Interaktion auch in diese Richtung tendiert. Es würde mich freuen, wenn es dazu kommen würde, dass ich hier auch das Verfasserlexikon aktuell anführen kann, da, indem es dem User ermöglicht wird, selbstständig Daten zu aktualisieren, die grundlegenden Ideen von Web 2.0 umgesetzt werden. Die Nützlichkeit der Web 2.0-Angebote wurde im naturwissenschaftlichen Bereich natürlich schon lange erkannt und wird auch dort effektiv genutzt. Basis für den Bestand einer Web 2.0-Plattform ist die Community, also jene Gruppe von Menschen, die ein Interesse an den Inhalten der Plattform und deren Aktualität hat. Die Bedeutung liegt hier ausdrücklich auf dem Inhalt und nicht darauf, welchen Nutzen der Einzelne daraus ziehen kann. Entsprechend gepflegte Inhalte können dem Nutzen ohnehin nur zuträglich sein. Um das Funktionieren eines medievistischen Textportals auch garantieren zu können, muss dieses Engagement aller Beteiligten vorausgesetzt werden. Ob dies aus Eigeninitiative geschieht oder ob das Engagement projektfinanziert ist, spielt dabei keine Rolle. Neben des Community-Gedankens gibt es noch weitere Eckpfeiler, die die Gestaltung eines solchen Portals im wissenschaftlichen Bereich stützen müssen. Eine rigide Benutzerverwaltung, die auf realen Personaldaten fußt, ein eingeschränkter Benutzerkreis, der mit Schreibrechten ausgestattet ist, eine klare Kennzeichnung der Inhalte in Bezug auf die Erstellerinnen, die Möglichkeit, Änderungen nachzuverfolgen und zu kommentieren, Qualitätssicherung durch Peer Review, redaktionelle Endkontrolle, Dokumentation der Arbeitsschritte und der Benutzungsmöglichkeiten, benutzerfreundliches Design und Berücksichtigung von Usability-Aspekten, Community-Features wie Forum, RSS-Feeds, Newsgroups, Tagging, Social Bookmarking und so weiter, ebenen- und benutzerabhängige Zugangsbeschränkungen und contentabhängige Recherche- und Analyse-Tools. Ich möchte meine Ausführungen mit zwei konkreten Anwendungsbeispielen abschließen, um meine Erklärung etwas zu veranschaulichen. Eines davon ist bereits im Web zugänglich, das andere existiert erst als Idee. Ich arbeite seit 2 Jahren am Dictionary of Old English Plant Names. Das Wörterbuch baut auf den Arbeiten von Peter Bierbaum aus den 70er Jahren auf. Ziel des Wörterbuchs ist es, seine richtungsweisenden Arbeiten mit zeitgemäßen Mitteln online zugänglich zu machen und um die neuere Forschung zu ergänzen. Bis dato sind alle Materialien digitalisiert und ein Teil der Daten ist bereits in die Datenbank übertragen. An eben der Wörterbuch-Website möchte ich Ihnen einige der besprochenen Aspekte veranschaulichen. Das Design ist meiner Meinung nach offen, ansprechend, augenfreundlich und durchgängig konzipiert. Bei der Usability wurde Wert auf einen strukturierten Rechercheablauf auf den verschiedensten Ebenen gelegt und es gibt eine Reihe an Analyse-Tools. Am Index möchte ich Ihnen den Ablauf zeigen, wie er auch in den anderen Tools funktioniert. Man kommt vom Basismenü über die Wahl des entsprechenden Pflanzennamens zu einer Alphabetbox. Von dieser bekommt man eine Ergebnisliste. Hier wählt man die entsprechende Pflanze und erhält die Basisinformation als Vorabinformation. Wenn man eingeloggt ist, kommt man auch zum vollständigen Datenblatt. Das zweite Analyse-Tool ist, neben dem Index ist die Suchfunktion, wahlweise Pflanzennamen oder Volltextsuche, und der letzte Punkt ist das von uns so betitelte Clictionary, in dem der Benutzer nach Gutdünken mit den vorhandenen Daten verfahren kann und seine eigenen Recherchen und sich seine eigenen Recherchen zusammenklicken kann. Das ist noch in Ausarbeitung und wird in eine zweite Projektphase mitgenommen. Weiters werden folgen Community-Features, also Forum, RSS-Feeds, die Erweiterung des Inhalts für einen bestimmten Userkreis, die Speichermöglichkeit eines sogenannten Arbeitsplatzes mit vordefinierten Suchen und anderen Einstellungsmöglichkeiten. Und was mich finanziell sehr besonders freut, der FAF hat ein Folgeprojekt genehmigt, in dem vor allem diese Community-Features implementiert und die Vernetzung mit anderen Online-Projekten oder auch in Bezug auf die Ortsnamenforschung mit Google Maps realisiert werden soll. Das zweite, sich noch im Planungsstadium befindliche Portal hat den Arbeitstitel Portal für Pflanzen des Mittelalters oder Medieval Plant Survey. Das Ziel, das ich hier vor Augen habe und eventuell im Rahmen meiner Dissertation verwirklichen möchte, ist eine globale Plattform zu schaffen, auf der alle Informationen zu den einzelnen im Mittelalter bekannten Pflanzen gesammelt und in Pflanzenmonographien zusammengefasst werden. Aufgrund der unterschiedlichen Disziplinen, in denen mit Pflanzen gearbeitet wird, also Sprach- und Literaturwissenschaft, Altphilologie, Medizingeschichte, Religionswissenschaft, Volkskunde und so weiter, ist eine solche Sammlung unbedingt notwendig. Die zum Beispiel im Lexikon des Mittelalters vorhandenen Pflanzenbeschreibungen sind teilweise veraltet, ungenau und generell zu komprimiert. Mit Hilfe eines Informationsportals kann man die Wahrscheinlichkeit steigern, an wichtige Informationen aus den verschiedenen Disziplinen zu gelangen, ohne tagelang auf der Suche danach beschäftigt zu sein. Oder man stößt auf Informationen, von denen man gar nicht angenommen hätte, dass es sie überhaupt gibt. Ich hoffe, dass diese beiden Beispiele, das eine thematisch sehr eng gefasst, das andere auf breiter inhaltlicher Basis, veranschaulichen konnten, welches Gestaltungspotenzial für ein themengebundenes Online-Portal vorhanden ist. Auf Detailfragen zum Inhalt des medievistischen Textportals oder den besten Ansatz für eine Portalsgründung möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, da ich eine Diskussion darüber noch für verfrüht halte. Zuallererst muss ein Katalog an vorbereitenden Aufgaben erfüllt werden und einen Auszug daraus sehen Sie in der Projektion. Ich danke für die Aufmerksamkeit.